ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Natürlich wird es irgendwie komisch sein, wenn der 41-Jährige eine Zigarette kauft und der Freund, der ist 40 und der darf sich die nicht mehr kaufen.
Willkommen im Hauser Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Sven Lohmann.
Hallo.
Und Valerie Krall.
Hi.
Und ich bin Gabi Biesinger. Wir sind noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, erhitzt und außer Atem, denn gestern am Mittwoch, da war ein aufregender Tag, über den wir eigentlich breit hätten berichten sollen, müssen und wollen, aber den ganzen Tag wussten wir nicht, ob das Ereignis eintritt, über das wir berichten müssen. Es geht um die Ruanda-Gesetzgebung der Regierung, dass also Bootsflüchtlinge, die illegal über den Ärmelkanal kommen, nach Ruanda abgeschoben werden können. Der Supreme Court hatte das Gesetz im November gestoppt. Die Regierung hat dann, wenn man so sagen will, nachgebessert. Und dann ging das Gesetz in einen sogenannten Ping-Pong-Prozess zwischen Unter- und Oberhaus. Das Oberhaus hatte immer wieder Änderungswünsche, die das Unterhaus abgeschmettert hat. Und eigentlich waren sich alle einig, Mittwochabend ist die Chose dann durch, das Oberhaus stimmt dann zu und wir hätten breit berichten müssen. Valerie, du saßest auf heißen Kohlen für Stücke in der 20-Uhr-Tagesschau für die Tagesthemen. Sven, du warst auf einen Kommentar in den Tagesthemen gebucht. Ich hatte mein Radiostück eigentlich auch schon halb fertig und dachte, wann kommt's denn nun? Und dann tote Hose. Was ist passiert?
Ja, nach 5-6 Stunden Stress im Schnitt kam dann heraus, es verschiebt sich alles auf nächste Woche. Also noch nicht mal morgen früh oder so ähnlich. Es war dann einfach, heute wird es nichts mehr. Es hat sich alles viel zu sehr verzögert. Wir sehen uns alle nächste Woche. Das ist hier mit dem parlamentarischen Prozess immer so eine Sache. Wir müssen uns da auch jedes Mal wieder reinfuchsen, genau gucken, in welchem Status sind wir. Wer muss jetzt noch wann seinen Senf dazugeben und wann wird ein Gesetz dann wirklich durchgewinkt. Und in diesem Fall sah es eben so aus, als könnte alles am Nachmittag, frühen Abend passieren, dass das House of Lords das Gesetz zurückkriegt, dann sagt, okay, das House of Commons, das Unterhaus, ihr seid die gewählte Kammer, wir fügen uns jetzt und das durchwählen. Dann kam aber raus, nee, sie machen eben nochmal Gesetzesänderungen. Bei 4 Uhr, darüber redete schon gar keiner mehr. Also es hatte sich alles viel, viel mehr verspätet. Dann hieß es irgendwann 7:30. Gut, da war dann die Tagesschau eh schon um. Dann habe ich das Stück abgebrochen, saß noch am Tagesthemenbeitrag und irgendwann wurde es dann auch 7.30 Uhr, 8 Uhr und dann war klar, das House of Lords fügt sich eben nicht. Sie wollen nochmal hartnäckig bleiben und das Gesetz eben so nicht einfach abnicken und dann war es eben zu spät, dass noch irgendwas passiert und nun machen wir es nächste Woche.
Die Debatte in den Lords, die war ausgesprochen leidenschaftlich zum wiederholten Male und ich habe mal einen Ton mitgebracht, Angela Smith, das ist die Labour Leader of the Opposition, Baroness Smith of Basildon und die hat Folgendes gesagt.
In my 25 years in Parliament, I have never known sessions of ping pong to be extended over weeks and weeks. I think the government's not ready to do this anyway and that's part of their tactic. They're quite happy to delay at the moment.
In meinen 25 Jahren im Parlament habe ich sowas noch nicht erlebt, dass dieses Ping-Pong über Wochen geht. Ich glaube, die Regierung ist mit dem Gesetz eh nicht ganz glücklich und es ist Teil ihrer Taktik, die Sache zu verzögern. Sven, könnte sie recht haben?
Ja, das ist ja ganz interessant, ne? Dass die Regierung sagt, ja, das House of Lords, die müssen doch jetzt mal das Gesetz durchwinken und dann gibt es aber auch wieder andere Stimmen, die sagen, der Regierung ist das ganz recht, dass sich das so verzögert und das Ping-Pong und dass das Gesetz gar nicht verabschiedet wird, weil sie selber gar nicht daran glauben, dass ihre Pläne funktionieren. Auf der anderen Seite sind sie natürlich sehr hartleibig. Es gibt, glaube ich, auch ein relativ zentrales Argument zu vermuten, dass ihnen das schon auch wichtig ist. Denn sie glauben ja nach wie vor daran, dass dieses Ruanda-Gesetz im Sinne der britischen Bevölkerung ist, dass ihnen das als Symbol sehr hilft, dass sie vielleicht auch bei den in diesem Jahr anstehenden Wahlen, also wir haben ja Regionalwahlen und mutmaßlich auch Neuwahlen für das britische Parlament im Herbst, dass das nochmal quasi für sie einen Push geben kann. Insofern wäre es auch wichtig zu zeigen für die britische Regierung, dass sie dort handlungsfähig sind. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, am Ende gibt es zwar diesen Plan, aber der funktioniert nicht und am Ende wird es gar kein Flugzeug geben, das von Großbritannien Richtung Ruanda startet. Und diese Schmach, die wollen sie natürlich auch nicht haben. Also insofern ist es da spannend. Aber es ist auch, glaube ich, wichtig, dass das House of Lords da seinen eigenen Kopf hat, auch wenn das natürlich eine Kammer ist, die nicht gewählt worden ist, aber trotzdem ja immer noch so funktioniert als dieses, sagen wir mal, gute Gewissen in der britischen Politik und die schon auch den Finger in die Wunden legen und sagen, also gewisse Dinge können wir einfach nicht akzeptieren von diesem Gesetz und das ist uns wichtig und deswegen sagen wir auch, macht bitte Änderungen und wir geben jetzt an dieser Stelle noch nicht klein bei, auch wenn eigentlich alle damit gerechnet haben, dass das Oberhaus jetzt klein beigibt und auch die britischen Journalisten sehr überrascht waren, die wahrscheinlich auch schon an ihren Beiträgen gearbeitet haben, dass sich das jetzt nochmal verzögert.
Und wenn wir uns das mal angucken, das Oberhaus hatte zunächst eine ganze Reihe von Änderungswünschen und dann sind am Ende zwei übrig geblieben, bei denen sie jetzt wirklich hartnäckig sind und sagen, also das wollen wir nun wirklich, dass das berücksichtigt wird. Das eine ist, dass afghanische Übersetzer, die eben während der Zeit in Afghanistan für Großbritannien gearbeitet haben, dass die Abschiebeschutz bekommen und nicht nach Ruanda gebracht werden sollen. Und das zweite ist, dass die britische Regierung ja tatsächlich per Gesetz festlegt, dass Ruanda ein sicheres Drittland ist. Und
ja,
da sagen die Lords, nicht mit uns.
Ja, genau. Also ich meine, das ist auch, finde ich, für jeden, der gar nicht tief drin steckt. Aber wenn man hört, dass die Regierung entscheidet, Ruanda ist ein sicheres Land, das finde ich schon extrem bizarr. Denn das lässt sich ja auf jedes andere Land anwenden und ergibt einfach keinen Sinn. Also per Gesetz festzulegen, dass ein Ort oder ein Land sicher ist, das dann für die Ewigkeit eigentlich so besteht. Egal was passiert. Also Coup, Krieg, Katastrophen, was auch immer. Das hat jetzt gar nicht viel mit Ruanda zu tun, meiner Meinung nach. Aber jedes Land, das man irgendwie einfach per Gesetz als sicher erklärt, ist irgendwie mehr als fragwürdig. Und genau das ist einer der großen Knackpunkte eben im House of Lords. Da sitzen ja auch viele ehemalige Richter, die sich da extrem gut mit auskennen und sagen, das geht so einfach nicht. Und sagen, pass auf, wir können einfach ein Komitee damit beauftragen, regelmäßig nachzuschauen, sind die Bedingungen dort so, dass wir Flüchtlinge dahin schicken können? Ist es im Moment ein sicheres Land? Wenn ja, dann gut, von mir aus schickt da Flüchtlinge hin. Wenn aber eben nicht, dann muss dieser Plan gestoppt werden.
Und wir haben das ja auch schon erlebt, dass es genau an der Stelle auch Probleme geben kann, beziehungsweise dass das der Knackpunkt ist, weil die britische Regierung hat ja schon gesagt, im vergangenen Jahr, wir wollen Flüchtlinge nach Ruanda schicken. Das ist ein sicheres Land, da ist es alles ganz wunderbar. Da werden Flüchtlinge auch gut behandelt. Und dann hat ja das oberste Gericht gesagt, wir gucken uns jetzt mal hier die Fakten an. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, nein, man kann Ruanda nicht als sicheres Drittland bezeichnen. Also wo man auf der einen Seite eine Ideologie hat, weil eine Regierung das unbedingt möchte und auf der anderen Seite ein Gericht, das sehr faktenorientiert ist und quasi eine andere Auffassung hat. Und wenn man jetzt sozusagen dieses faktenbasierte Element einfach mal rausnimmt und es sagt, man machen wir es nur noch ideologisch, da gibt es dann natürlich auch das gute Gewissen im Oberhaus, das sagt, nein, wir sind immer noch ein Rechtsstaat, wir sind immer noch hier eine Demokratie, wir müssen uns an gewisse Prinzipien halten und deswegen brauchen wir eine andere Institution, die bewertet, ob ein Land ein sicheres Drittland ist oder nicht. Und darauf möchte das Oberhaus die Regierung drängen, dass sie zustimmen, dass es eine unabhängige Einrichtung gibt, die darüber befindet, faktenorientiert, ob man ein Land als sicher oder vielleicht unsicher einstuft.
Was ich immer so interessant finde dabei ist, dass viele Tories, wenn sie darauf angesprochen werden, denn es ist ja eigentlich was, was man recht schnell entkräften kann. So, man kann nicht einfach sagen, schwarz ist weiß. Man kann nicht einfach sagen, das Land ist sicher, weil ich das sage. Dass die dann mit dem Argument kommen, sie sind das gewählte Parlament, sie haben ein Mandat und das ist ihre Entscheidungsmacht. Und das wird auch oft dann gar nicht viel weiter hinterfragt. Aber wir sind ja nach wie vor ein Rechtsstaat, in dem es eben nicht nur die Legislative gibt, sondern auch die Judikative. Und man kann nicht irgendwas einfach zu etwas erklären, selbst wenn man gewählt ist. Und ich finde, deswegen ist es auch so wichtig, dass das im House of Lords jetzt nach wie vor weiter gepusht wird und so eine Make-or-Break-Sache ist. Denn ansonsten kann man sowas in jedem Fall dann umsetzen.
Was eurer Einschätzung nach, was sehen wir hier? Ist das Democracy at Work? Ist das Checks and Balances, die funktionieren? Oder es ist Montag doch sowieso vorbei und dann war es nochmal ein kurzes Aufbäumen und am Ende hat die Regierung dann doch wieder den längeren Atem?
Na, am Ende gehört es natürlich zur politischen Kultur in Großbritannien dazu, dass das Oberhaus zwar Änderungen beantragen kann, beschließen kann und es dann quasi die Regierung bittet, diese Änderungen auch vorzunehmen, aber dadurch, dass sie ja keine gewählte Kammer sind, an irgendeiner Stelle dann sagen, okay, wir haben geäußert, was wir darüber denken und machen wollen, aber am Ende muss das Unterhaus die finale Entscheidung treffen und irgendwann sagen sie dann, okay, wir stoppen hier diesen Prozess. Und das ist natürlich in einer Art und Weise dann demokratisch, weil die letzte Entscheidung trifft das Parlament mit den Parlamentariern, die auch gewählt worden sind. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass wir gerade eine britische Regierung haben, die an vielen Stellen rechtsstaatliche Prinzipien versucht auszuhöhlen. Es gibt immer wieder die begründete Sorge, dass demokratische Prinzipien attackiert werden. Da ist natürlich dann so eine Kammer, die nicht gewählt ist, aber dort auch nochmal ein Mitspracherecht hat, ein gutes Element und ein wichtiges Element, um dort als Korrektiv zu wirken. Und wenn es am Ende nur ist, der britischen Bevölkerung auch zu signalisieren, dass es noch eine andere Perspektive gibt und dass wir uns auch konzentrieren müssen auf gewisse Werte und Prinzipien, was man vielleicht ja immer sofort gar nicht erkennt in so einer politischen Diskussion. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke gerade und auch wichtig für die britische Demokratie. Am Ende wird sich natürlich die Regierung durchsetzen und wir werden erleben, wenn das Gesetz so durchgeht, wie die Regierung es plant, dass dort auch wieder rechtsstaatliche Prinzipien ausgehöhlt werden. Insofern ist das beides. Es ist demokratisch, weil die Parlamentarier, die gewählt worden sind, das so wollen. Aber auf der anderen Seite ist es dann sozusagen auch ein innerer Angriff auf demokratische Prinzipien, weil das ausgehöhlt wird. Und am Ende entscheidet dann wieder die britische Bevölkerung, ob sie das so gut finden oder nicht.
Und dann kommt noch einer hinten dran, der sein Einverständnis geben muss, the royal consent. Also wenn das Ganze durch ist, muss auch der König noch unterschreiben. Ja. Und von dem wissen wir eigentlich auch, dass er die Ruanda-Idee nicht so doll
findet. Nee.
Aber er wird seine Unterschrift nichtsdestotrotz drunter setzen, weil ja die Mehrheit des gewählten Parlaments
das
gesprochen hat.
Genau, ja.
Ungern, aber muss er machen.
Ja.
Also, die Angelegenheit wird uns weiter beschäftigen. Ich würde mal sagen, gut, dass nicht jeder Tag so aufregend ist. bei einem anderen Thema hat das Parlament aber ganz ohne Umschweife geliefert. Und zwar hat es ein Gesetz auf den Weg gebracht, Zigaretten quasi aus der Gesellschaft auszuschleichen. Das Mindestalter für den Kauf von Tabak soll jedes Jahr weiter angehoben werden. Im Moment liegt es bei 18 Jahren. Und was ist das Ziel?
Das Ziel ist, dass Großbritannien ein smoke-free country wird, also dass hier gar nicht mehr geraucht wird. Und die Idee ist, bis 2040 die erste junge Generation zu haben, in der nicht geraucht wird. Das heißt, jeder, der nach dem 1. Januar 2009 geboren ist, das sind also die, die jetzt 15 Jahre alt sind, werden nie rechtlich Zigaretten kaufen können. Und dann geht das halt so, wie du sagst, mit jedem Jahr wird es erhöht, sodass du eben, wenn du jetzt 16 bist, alles wunderbar, aber wenn du 15 bist und dann jünger, darfst du eben keine Zigaretten mehr kaufen. Und die Idee ist, dass das dann irgendwann Schritt für Schritt dazu führt, dass eben überhaupt nicht mehr geraucht wird im Land. Und ein zweiten Punkt, der auch verabschiedet wurde, da geht es nochmal um Vapes. Das ist ja ein ziemlich großes Thema. Die sind mehr oder weniger plötzlich aufgetaucht und gerade bei Teenagern, jungen Teenagern sogar, ist es ein großes Problem, obwohl es eigentlich nicht legal ist. Auch da, 18 Jahre, wissen wir, dass sehr, sehr viele vapen. Und das soll durch weniger bunte Verpackungen, weniger ansprechend für Kinder gemacht werden, damit da eben ein Schutzmechanismus gewissermaßen greift.
Umfragen zeigen, dass 60% der Briten diese Anti-Raucher-Maßnahmen grundsätzlich unterstützen. Aber es gibt auch Gegner, die sagen, das lässt sich doch überhaupt nicht umsetzen oder kontrollieren. Da entsteht sofort ein Schwarzmarkt. Und diese Gegner sitzen vor allem in Rishi Sunaks eigener Partei, die das Gesetz auf den Weg gebracht hat. Und Dann gucken wir jetzt nochmal auf die darüber gelagerte politische Gemengelage, was jetzt diese Entscheidung für Rishi Sunak bedeutet. Es gab bei der Abstimmung keinen Fraktionszwang, das heißt, jeder konnte seinem Gewissen folgen. Aber die Hälfte der konservativen Abgeordneten hat dagegen gestimmt oder sich enthalten. Und durchgekommen ist das mit Unterstützung der Opposition, weil Labour auch mit dabei ist. So, und jetzt gab es ein paar prominente Figuren, die dagegen gestimmt haben, Sven. Ja. Wer war das, warum und was können wir daran ablesen?
Ja, auch aus dem eigenen Kabinett. Also die Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch beispielsweise hat sich auch offen dagegen ausgesprochen. Ich glaube, was wir an diesem Gesetz merken, ist, wie zerrissen eigentlich die konservative Partei ist. Und was wir ja gerade auch erleben, ist die Frage, wofür steht eigentlich die Tory-Partei? Was ist eigentlich konservative Politik? Und wir haben die klassischen Konservativen, die quasi in der Mitte stehen, und wir haben sehr viel libertäre Tory-Abgeordnete, die am eher Rechtsausleger sind, die versuchen, die Partei auch nach rechts zu schieben. Und an diesem Gesetz sieht man quasi die eine Fraktion, die möglichst überhaupt keine Regeln will. Dann wird dann so von Nanny State gesprochen, also der Staat, der sich in alles einmischt und den Bürger bevormundet. Das will man nicht. Das ist nicht konservativ. Und die andere Fraktion, die sagt, naja schon, also in gewisser Weise muss man dann auch die Bevölkerung schützen. Es ist auch unsere Aufgabe zu zeigen, dass wir uns um die Bevölkerung kümmern. Und gerade Rauchen ist gefährlich. Es gibt 80.000 Tote jedes Jahr. Es ist ein riesiger Kostenfaktor auch für den Gesundheitsdienst NHS. Und natürlich können wir da an der Stelle jetzt was unternehmen. Und dann kommt noch eine dritte Figur hinzu, und das ist Rishi Sunak selbst, was ich ja immer wieder besonders spannend finde, der ja irgendwie immer pendelt zwischen beiden Lagern, den man gar nicht so richtig greifen kann. Mal ist er ein Populist, dann ist er wieder irgendwie eher im Zentrum. Man kann den gar nicht so richtig beschreiben, weil je nach Thema wandelt der immer links und rechts, beziehungsweise von der Mitte und nach rechts. Und dieses Gesetz hat ja seinen Ursprung von seiner Rede beim Parteitag, wo seine Berater wohl ihm geraten haben, Rishi, sei doch du einfach mal du selbst. Mach doch eine Rede und zeig deine Politik auf, was du persönlich gerne machen möchtest. Und da wurde plötzlich dann dieses Rauchthema groß, weil Rishi, der ja besonders gesundheitsbewusst ist, mit Rauchen und Alkohol überhaupt nichts am Hut hat, fand wohl, er könnte sich selber so persönlich auch positionieren, indem er sagt, wir wollen gesünder leben in diesem Land und wir wollen rauchfrei werden, und hat das zu einem großen Thema gemacht. Und so ist ja dieses Thema, Großbritannien hat ganz andere Probleme.
Ja, ne? Das kam gar nicht aus der Küste.
Also klar kann man auch darüber reden, ja, aber man sollte vielleicht über viele andere Themen zuerst reden, und deswegen ist das erst gekommen. Aber das ist sozusagen spannend, dass die Tory-Partei, die sich ja selbst gerade verloren hat und auch nicht gerade wieder richtig findet, was sie eigentlich sind und wofür sie stehen wollen, an der Frage hat sich das wieder offenbart. So, und dann kommen auch prominente Figuren wie Kemi Badenoch, die sagt, nee, da gehe ich nicht mit meinem Premierminister mit.
Die vor allen Dingen gerne die Partei übernehmen möchte.
Ich würde sagen, genau.
Wenn Rishi nicht mehr da ist.
Ich finde, das merkt man ganz extrem, also zusätzlich zu dem, was Sven gerade gesagt hat, dass die sich alle mehr als bewusst sind, dass sie wahrscheinlich die Wahlen verlieren werden. Also jeder kennt die Umfragen und da stehen die Tories erdenklich schlecht da. Und so fragt sich natürlich jeder mit Ambitionen in der Partei, wie positioniere ich mich denn am besten für was danach kommt? Und dann heißt es natürlich nach außen immer, das ist jetzt eine Gewissensfrage und natürlich vertraue ich dem Premierminister, aber in diesem Fall muss ich wirklich dagegen stimmen. Gleichzeitig ist es natürlich ganz klar, ich möchte Flagge zeigen, der Bevölkerung, aber natürlich auch den anderen Tories in meiner Partei, die mich dann womöglich mal zur Parteichefin machen können. Und das ist nochmal so ein Faktor, der die Politik im Moment so ein bisschen zu so einer Absurdität macht, weil eigentlich jeder in dieser Partei, die ja regiert und für das Wohl der Bevölkerung verantwortlich ist, irgendwie versucht herauszufinden, wie er oder sie sich am besten in Stellung bringt für eine Niederlage im Grunde und dann, was danach kommt.
Für wie praktikabel haltet ihr das denn, wenn man sich das mal anguckt? Wir kommen an den Punkt, da darf ein 41-Jähriger noch Zigaretten kaufen, ein 40-Jähriger darf das nicht mehr. Wird das irgendwie funktionieren? Gewöhnen sich die Leute daran oder ist das absurd?
Ich glaube ja, durch die Erfahrung vor ein paar Jahren, als alle Länder und Großbritannien natürlich auch mit angefangen hat, das Rauchen unattraktiver zu machen, dass man nicht mehr in den Pubs rauchen darf, dass die Zigarettenpreise steigen und Das ist ja auch in Deutschland passiert, dass wir irgendwie auf einen Schlag deutlich weniger Raucher hatten. Rauchen ist unattraktiver geworden. Und das hat auch keiner vorhergesagt. Es hieß ja immer, ah, das funktioniert alles nicht. Und dann ist es auf dem Schwarzmarkt und Rauchen wird immer attraktiv bleiben. Nee, das war anders. Relativ schnell hat jeder akzeptiert, dass man im Restaurant nicht mehr raucht. Ich bin noch groß geworden im Flugzeug, wo ich irgendwie eingequalmt worden bin. Eine kleine Fraktion hinten hat aber den ganzen Flieger da irgendwie in einen Rauch versetzt. Es ist ja völlig normal, dass das überhaupt nicht mehr passiert. Und ich glaube, dass natürlich werden Menschen auf den Schwarzmarkt gehen und sich dann Zigaretten holen. Natürlich wird es irgendwie komisch sein, wenn der 41-Jährige eine Zigarette kauft und der Freund, der ist 40 und der darf sich die nicht mehr kaufen. Es wird diese Beispiele geben. Aber ich glaube, das übergeordnete Thema ist ja, ein Bewusstsein zu schaffen. Rauchen ist gesundheitsschädlich. Wir wollen in Großbritannien, dass Rauchen von der Bildfläche verschwindet, dass es unattraktiver wird, dass Menschen sich vielleicht auch damit befassen, gar nicht erst einsteigen zu rauchen. Also ich glaube, das ist das übergeordnete Thema, was auch funktionieren wird. Und natürlich werden Leute, die rauchen wollen, die werden ihre Wege finden und die werden auch weiter rauchen. Aber ich glaube, es wird schon dazu führen, dass weniger in Großbritannien geraucht wird.
Ich fand das ganz interessant. Ich habe in einem Podcast gehört, da tauchte Luke Trill auf. Der ist vom Meinungsforschungsinstitut More in Common. Und der hat gesagt, ein Großteil der Bevölkerung ist für diese Maßnahmen. Bei konservativen Wählern ist der Anteil sogar noch größer, über 70%. Und er meint, die Briten kommen ganz gut zurecht mit so ein bisschen autoritären Ansagen eigentlich. Zum Beispiel hätte man das auch bei Covid gemerkt, dass es da wirklich sehr wenig Widerstand hier in Großbritannien gab gegen irgendwelche Maßnahmen. In Deutschland war das ein bisschen anders. Könntet ihr euch sowas auch für Deutschland vorstellen?
Ah, ein bisschen schwieriger, ne? Also was mich immer hier wirklich überrascht, ist, dass auf der einen Seite ja immer quasi jeder soll selbstbestimmt leben, jeder entscheidet irgendwie für sich selbst, der Staat muss eher zurücknehmen, darf nicht zu viel Einfluss nehmen. Das ist ja eine Art von auch Lebensphilosophie hier. Und dann aber im Alltag erlebt man ja eine ganz andere Umgangsform. Also wenn da gesagt wird, hier ist die Schlange und da bitte anstellen, dann bap, 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 dann reiht sich aber auch wirklich jeder ein. Es wird nicht gedrängelt, sondern es wird sich brav angestellt. Das ist in Deutschland dann schon ein bisschen anders. Wenn man nach Italien geht, da funktioniert sowas dann überhaupt nicht. Also wenn man da in den Bus rein will, da ist ja das Prinzip der Stärkste zuerst. Also ich glaube, dass wir in Deutschland da schon auch, glaube ich, noch eine größere Debatte haben werden. Aber ich glaube schon auch, dass die Briten, wenn sie eine Überzeugung haben, dass so etwas irgendwie richtig ist, dass die sich dann auch eher fügen und mitmachen und weniger irgendwie das Gefühl haben, sie müssten jetzt dagegen protestieren oder rebellieren. Ich glaube, da sind die Deutschen schon ein bisschen anders. Es ist ja schon, wenn man jetzt irgendwie Demos hat, Proteste, da wird in Deutschland ja viel mehr gemacht. Wenn hier ein Protest ist, da ist man ja froh, wenn man irgendwie 100 Leute zusammenkriegt. Das ist in Deutschland anders.
Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ein ähnliches Gesetz vorgeschlagen wird, dass es eine ganz andere Größenordnung in der Debatte geben wird. Also hier haben wir den letzten, das ist ja, wie du sagst, recht ohne Probleme einfach durchs Parlament gegangen und die paar Artikel dazu, die fokussierten sich dann auf die Tories, also die Abgeordneten, die dagegen waren. Das war jetzt nicht irgendwie Stimmen aus der Bevölkerung, Kampagnen, da gab es natürlich die paar, die gegen Rauchen sind. Auf der einen Seite klar, jeder, der im wählfähigen Alter ist, den betrifft es nicht. Und ob man jetzt sagt, ich möchte aber, dass meine Tochter später rauchen kann, weiß ich auch nicht. Das könnte ich mir fast eher dann in Deutschland vorstellen. Also auch gerade jetzt zuletzt die Teillegalisierung von Cannabis. Ich glaube, das ist vielmehr ein Thema, wo man dann auch zu Hause am Esstisch drüber redet und man sagt, kann das sein, dass der Staat sowas legalisiert oder muss das nicht verboten bleiben? Und so ähnlich könnte ich mir das auch bei so einem Rauchgesetz vorstellen, dass es doch in der Bevölkerung viel mehr diskutiert würde, dieser Grundsatz, darf der Staat mir das sagen oder nicht? Natürlich kann keiner so richtig sagen, jeder sollte rauchen. Ich glaube, so weit sind wir auf jeden Fall. Aber hier war es wirklich, muss ich sagen, auch wenn ich mit Freunden geredet habe, eher so, was heißt das Gesetz nochmal genau? Aber betrifft mich nicht. Ja, so.
Ja, ne? Genau. Und dann sind eigentlich halt alle so. Alle, die jetzt über 15 sind, sind eh safe und den Rest.
Ich glaube, das britische Prinzip immer, ist das sinnvoll oder nicht? Und wenn die Briten sagen, ach, das ist schon eher sinnvoll und die Umfrage, die du da gerade zitiert hast, sagt ja, dass die Briten eher glauben, das ist sinnvoll mit dem Rauchen, dann wird dem auch auch gefolgt. Wenn die Briten finden, irgendwas ist nicht sinnvoll, dann merkt man ja auch, wenn hier irgendwelche Regeln sind, ja, dann wird das da, wird ja nicht ganz so ernst genommen. Ne? Aber das ist sozusagen das Mantra immer, der Menschenverstand, ist das jetzt irgendwie eine gute Sache oder macht das überhaupt keinen Sinn und dann wird sich auch nicht dran gehalten.
And now for something completely different. Noch das kleine Kulturstück zum
Elegante
Schluss.
Elegante Überleitung.
Valerie, du hast in Huddersfield eine alte Kirche besucht und zwar wegen der Orgel. Da wurde aber nicht sakral georgelt, sondern ziemlich heavy. Erzähl.
Metal-Musik, genau. Es ist ein total spannendes Projekt, finde ich. Es geht darum, die Orgeln attraktiver zu machen. Orgeln sterben nämlich aus. Das sagt David Pipe, lustigerweise. Pipe Organs heißt es auf Englisch und der passende Name David Pipe. Ja. Er ist Organist, spielt seit er 11 ist und sieht mit Schrecken zu, dass immer mehr Kirchen schließen. Etwa 25 anglikanische Kirchen im Jahr schließen und damit geht meistens auch die Orgel verloren. Die sind ja teilweise Jahrzehnte oder Jahrhunderte alt und er möchte junge Menschen dafür begeistern, neues Publikum anlocken, weil er sagt, es sind so tolle Instrumente, die müssen gehört werden. Und das muss eben nicht nur Kirchenmusik sein. Da hat er sich dann mit einem Metal-Musiker, der zufällig auch Musikprofessor ist, in Huddersfield zusammengetan. Denn der hatte sich das angehört und meinte, warum machen wir nicht mal was anderes? Und dann haben die beiden ein Konzert auf die Beine gestellt, das Metal-Orgelmusik spielt. Das heißt, hat dann den treffenden Namen Organic Metal bekommen und soll also ein Publikum anlocken, das nicht unbedingt sonst in die Kirche geht, aber entweder Orgelmusik gut findet, Metalmusik gut findet oder eben einfach mal was Neues ausprobieren kann. Das war sehr, sehr erfolgreich. Es gab ein erstes Konzert letzten Sommer und sie haben dann viele Anfragen von anderen Kirchen, sogar aus anderen Ländern bekommen. Es hat dann eine Weile gedauert, aber letzte Woche war dann eben das zweite Konzert und wir durften da die Generalprobe filmen. Und es war schon lustig, man kommt da rein. Da ist dann natürlich noch keine Konzertstimmung, sondern es sieht aus wie vor einem Metal-Konzert. Also überall steht Technik rum, alle haben schwarze Hoodies an, Gitarrist, Drummer in der Ecke und alles hat so ein bisschen so einen grungigen Look. Und dann ist da der David Pipe, nett im Anzug und sitzt an seiner Orgel. Aber alle verstehen sich top und dann geht die Musik los und es ist ein total beeindruckender Sound.
Und für wen hast du das gemacht? Wo ist der Beitrag gelaufen?
Wir haben einen Radiobeitrag gemacht, der unter anderem in Deutschlandfunk Kultur und auch beim NDR läuft. Den könnt ihr auf der ARD-Audiothek anhören. Es gibt auch ein Instagram-Reel, was noch gepostet wird. Und bei TikTok findet ihr es auch. Es sind, auf der einen Seite geht es natürlich um die Musik, auf der anderen Seite sind die Bilder aber eben toll. Da, wo normalerweise der Altar steht, steht dann diese Metal-Band mit dem wunderbaren Namen Plague of Angels, also Engelsplage, was natürlich eigentlich so überhaupt nicht kirchlich ist. Aber das Projekt ist eben sehr, sehr erfolgreich und die haben große Lust, das auch nach Deutschland zu bringen, weil sie sagen, Deutschland hat extrem viele tolle Orgeln. Und es waren alle ziemliche Deutschland-Fans da, weil die meinten, dort wird Orgelmusik noch ein bisschen mehr gewertschätzt. Und deswegen hoffen sie, dass sie eben auch da mal Auftritte haben werden.
Riesenshowtreppe. Jetzt hören wir natürlich auch, wie es klingt. Ja, und mit Organic Metal verabschieden wir uns diesmal aus dem ARD-Studio London. Beim Podcast mit dabei waren
Sven Lohmann
und Valerie Krall.
Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Ich begrüße Sie hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. In unserem Podcast Raus aus der Depression spreche ich mit Prominenten über ihre Krankheit und wie sie damit umgegangen sind. Hazel Brugger war schon da, Thorsten Sträter und in der neuen Staffel der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Ich hatte mein ganzes Leben lang nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche Kommunikationsschwächen hätte oder mit Menschen nicht umgehen wollte oder könnte. Und plötzlich hatte ich Angst vor Menschen. Von Menschen, die ich kannte und von Menschen, die ich nicht kannte.
Meine Gäste erzählen, wie sie von ihrer Depression erfahren haben, was die Diagnose auch und vor allem für Angehörige bedeutet und wie ihnen am Ende geholfen wurde.
Mir hat geholfen, parallel dazu, fern von jedem esoterischen Hokuspokus, mich auch mit Meditation zu beschäftigen und zu befassen. Und das ist etwas, das mache ich bis heute mit großem Vergnügen sogar, weil es einfach auch zu einer großen inneren Ruhe beiträgt.
Der Wissenschaftspodcast Raus aus der Depression ist eine Kooperation von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Hören Sie gerne mal rein. Wir freuen uns zum Beispiel natürlich auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie sonst gerne Podcasts hören.